und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Na, die haben uns ja völlig falsch zusammengeschnitten. Und hiermit begrüße ich alle Hörer zur 235. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck im Freistaat Eifel.
Ricky, wo sind wir auch? Fake News?
wenn man sich die Folge von letzter Woche anhört, finde ich, da ist völliger Mumpitz zusammengeschnitten. Ich bin völlig falsch dargestellt. So hab ich das nicht gesagt. Wer hat das geschnitten? Ich werde die verklagen.
Ich muss dich enttäuschen, es wurde nichts geschnitten.
Ach verdammt, du warst das ja.
Ja.
Ja, das kann man ja behaupten, dass nichts geschnitten wurde.
Ja. Ne? Auf wie viel verklagst du mich? 1 Billion Dollar?
Gibt's, also ich rede natürlich von unserem Donald, der ja. Das britische Broadcast, den britischen Sender BBC verklagt, weil angeblich seine Reden falsch und zusammengeschnitten werden.
Ja, der hat tatsächlich auf 1 Billion, also 1 Billion sind 1 Milliarde Dollar, hat er die BBC verklagt. Das ist jetzt so seine Standardsumme. Mhm. Er verklagt alle auf 1 Billion.
Aber kann man, also Nachrichten kann man auch nicht verklagen.
Man kann es aber versuchen.
Also da müsste ja schon schwere Verleumdung oder irgendwas. Und ich glaube, selbst dann kannst du doch nicht verklagen. Glaube ich nicht.
Das ist ja die Taktik von Donald. Einfach mal verklagen. Auf extrem hohe Summen, sodass die Muffensausen kriegen. Und bisher ist das immer so gelaufen, dass um langwierige Gerichtsverfahren zu vermeiden, wurde eine außergerichtliche Einigung getroffen und die Medienunternehmen haben kleinere Millionensummen gezahlt, damit alles unterm Teppich bleibt.
Aber welcher Gerichtshof ist denn dafür zuständig?
Okay, wenn er jetzt in Großbritannien gegen die BBC klagt, dann wohl ein Londoner Gericht.
Aber kann ein Amerikaner in London gegen eine Firma in London klagen?
Ja.
Das geht. Also offensichtlich.
Ja. Ja klar, das geht.
Aber ich meine, die BBC ist eine, wenn nicht sogar die renommierteste Fernsehsenderanstalt, Sendergruppe der Welt, ne?
Genau, und keine private, sondern eine öffentlich-rechtliche.
Ja, also hätte er sich nicht mit der Bertelsmann-Gruppe, also mit der RTL-Gruppe anlegen können lieber? Wäre es nicht einfacher gewesen?
Ja, warte mal ab, das kommt noch. Da achtet der nicht so drauf. Ich meine, der versteht ja auch kein Deutsch. Das heißt, dass da irgendwie einer ihm gesteckt hat, dass die BBC da irgendwas geschnitten hat. Das ist wohl im Weißen Haus angekommen.
Naja, also auch Nachrichtenmagazine schneiden ja. Aber natürlich.
Jeder schneidet.
Jeder schneidet und aber ja, im besten Fall schneidet ein Nachrichtenmagazin nicht aus inhaltlichen Gründen, also doch ja. Eben aus inhaltlichen Gründen, um was zu kürzen, aber halt natürlich nicht, um eine Darstellung zu ändern.
Insofern ist das auch äußerst ungewöhnlich, dass so hohe Tiere bei der BBC ihren Hut nehmen müssen. Also das hat es noch nie gegeben.
So ein alter Gag damals beim Drehen war. Also du kannst ja den Leuten, so Privatprotagonisten für irgendwelche, ich nenne jetzt die Sendung nicht, aber für irgendwelche Sendungen konntest du damals viel erzählen, ne? Was so in der Fernsehwelt abgeht und wie es abläuft. Wenn man dann diese sogenannten gesetzten Interviews gemacht hat, also diese Interviews, die dann für die ganze Sendung benutzt werden, haben wir manchmal aus Spaß die gebeten am Ende, oder hat der Thomann noch gebeten, oder warte, die haben das immer, die Tonleute haben das oft, um einzupegeln, da müssen die Leute ja immer irgendwas reden, ne?
Ja.
Und da gab es immer die unterschiedlichen Sachen, was die Tonleute denen gesagt haben, was die denn jetzt reden sollen. Die Standardfrage war eigentlich immer, erzähl mal, was du heute Morgen gefrühstückt hast. Aber einige haben dann auch immer gesagt, zähl mal eben das Alphabet von A bis Z auf. Und dann war irgendwann die Frage, warum wir das machen. Und die haben natürlich nicht gesagt, weil ich gerade meinen Mischer einpegeln musste, sondern, nee, weil dann können wir nachher im Schnitt uns Worte zusammenbauen, wenn uns mal noch was fehlt. Und du glaubst nicht, wie viele Leute das immer geglaubt haben, dass man nach einem Schnitt aus diesem aufgesagten Alphabet sich dann Worte zusammenschneiden kann. Das rein. Und, aber so, das ist interessant. Mhm. Gar nicht hinterfragen, dass man damit auch Schindluder hätte treiben können, wenn das dann möglich gewesen wäre.
Das würde mich echt mal interessieren, wie das klingt, wenn man das wirklich machen würde.
Es geht ja gar nicht. Also, weil das ist ja nicht.
Ja, ich meine, du kannst Worte zusammensetzen aus den einzelnen Buchstaben, die jemand sagt, aber das klingt natürlich nicht wie das Wort. Aber wie klingt das?
Ja, ganz schlimm.
Ganz schlimm? Bestimmt lustig.
Also, weil hier deutsche Buchstaben heißt, haben ja alle so komische Eigennamen. V. Ja, genau. Und, also F, ein F fängt ja nicht mit F an, sondern mit E.
Nee, und ein B ist ja auch B und nicht B.
Ja. Also von daher, ich glaube, da kommt ein absolutes Kauderwelsch raus.
Jedenfalls, es wäre sehr viel Arbeit, das alles zusammenzuschneiden.
Ja, ich meine, so wurden früher Zeitungen gedruckt.
Das ist richtig.
Also da wurden sich die Buchstaben zusammengesucht. Naja, so viel zu Trump. Aber du hast bestimmt auch noch was Eigenes, Schönes mitgebracht.
Ja, natürlich.
Über unseren kleinen...
Heute habe ich was Gutes.
Es war einmal in einem weit entfernten Königreich ein Prinz, der bei seinem Volk für seinen Mut und seine Güte bekannt war.
Nee, Moment mal. Stopp. Willkommen, meine Damen und Herren, Kinder und Erwachsene, zu einem unvergesslichen Abend im Zirkus der Wunder. Wir präsentieren den Hofnarr vom Weißen Haus.
Ich habe direkt drei Zitate von dieser Woche. Also zuletzt, ich glaube, es war vorgestern, der macht ja fast täglich solche Oval Office PKs. Mhm. Wo so ein paar Reporter stehen, ihm Fragen zurufen und so. Und da hat er irgendwas erzählt über seine neue Zolloffensive gegen China, die ja gefruchtet hat, weil die Chinesen klein beigegeben haben und so. Und es ging dann um seltene Erden. Und dazu sagte er dann, seltene Erden sind Magnete. Niemand weiß, was Magnete sind.
Echt jetzt? Echt. Ja. Wobei, ich finde ganz ehrlich, immer wenn ich seltene Erden, also oder diese seltenen Erden, also damit ist ja, wie heißen diese ganzen Elemente gemeint, die man zum für Elektronikbauteile braucht und so.
Genau.
Ja, Handys und so. Lithium und der ganze, wobei Lithium, keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Lithium ist keine seltene Erde. Lithium gibt es relativ oft.
Aber ist ein bisschen Metall vor allen Dingen. Ja. Aber genau diese Sachen, aber dann, wenn ich diese seltenen Erden höre, dann denke ich auch immer erst an was ganz Falsches. Ja. Also von daher, ich kann ihn schon ein bisschen verstehen. Dass ich da jetzt, also ich bin mehr bei so einem Sack Blumenerde als jetzt bei einem
Handy. Ganz teurer Sack Blumenerde.
Als jetzt bei einem iPhone, weißt du? Also nicht, dass ich jetzt an einen Sack Erde denke, aber tendenziell näher an einem Sack Erde als an einem Handy.
Aber das Geile ist, dass er dann noch so etwas verträumt nachgeschoben hat. Niemand weiß, was Magnete sind. Und dann ein paar Tage zuvor, also New York City hatte ja einen neuen Bürgermeister. Ein junger Typ, 34. Zoran Mamdani. Sieht ganz gut aus und so, sehr dynamisch und so ein bisschen, doch recht links angehaucht. Und auf die Frage einer Reporterin zum neuen Bürgermeister von New York City, sagte Donald, ich sehe viel besser aus als er. Völlig ernst. Das war kein Witz. Ich glaube, am gleichen Tag oder einen Tag später bei einem anderen Interview über die Frau von Zoran Mamdani, ist sie die erste First Lady von New York, die aus der Generation Z stammt, also ist irgendwie 28 oder so, eine Künstlerin, sagt Donald, schaut, alle sagen, sie ist wunderschön. Ich habe sie gesehen. Aber ganz ehrlich, ich finde, ich sehe besser aus. Da sind sich alle einig.
Hä?
Völlig ernst.
Aber was hat der denn mit dem Aussehen immer?
Ja, ich weiß nicht. weil die ganz nett aussehen, hat er irgendwas damit und meint aber, er sieht besser aus. als Mandani und besser als seine Frau.
Also, was wir ja schon immer mal sagen, eigentlich ist es auch ein bisschen lustig, so von sich überzeugt zu sein, ne?
Ja.
Um das mal nett auszudrücken. Mhm. Aber ist das nicht auch wahnsinnig anstrengend, immer das Superlativ zu sein und jetzt in dem Fall von den Magneten noch nachzuschieben? Also der in dem Moment hat er ja im Kopf gedacht, weiß gerade gar nicht ganz genau, was Magnete sind.
Genau.
Und dann automatisch aber übertragen auf, eigentlich weiß niemand, was Magnete sind.
Weil also niemand weiß, was Magnete sind. Und also auch mit dem Aussehen, der hält sich wirklich für besser aussehend als alle anderen. Mhm. Auch seine Haare, da gibt es auch so eine Geschichte irgendwie. Da hat er, ich glaube, das war in der Gerichtsverhandlung mit dieser, wie hieß sie noch, diese Edelprostituierte, der er ein Schweigegeld bezahlt hat.
Ja, ja, ja. Hm.
Da gab es irgendeine Aussage von ihr vor Gericht, dass während die im Bett oder nach dem Poppen irgendwie, hat sie ihn zu seinen Haaren befragt. Und er war völlig davon überzeugt, dass sie sein Signature-Ding sind, an dem er erkannt wird. Und das ist was ganz Besonderes.
Donald Trump zählt in meinem Kopf auch zu den Menschen, die nicht schlafen. Ne? Das Thema hatten wir doch schon mal so, dass so Stars, die kacken ja nicht und die schlafen ja auch nicht.
Genau.
Aber wenn man sich jetzt mal Donald Trump schlafen vorstellt, ne? Meinst du, der liegt so auf dem Rücken, so ganz glatt, damit bloß nichts an den Haaren passiert? Oder sieht der morgens aus wie so ein Pudel?
Der trägt bestimmt ein Haarnetz, weil er sich nicht jeden Tag die Haare wäscht. Mhm. Weil sonst zu viel Arbeit wäre. Ich glaube, der pennt mit so einem so eine Haarkappe, Haarnetz. Auf dem Rücken.
Auf dem Rücken aber, ja. Mhm. Und bestimmt auf so einem viel zu hohen Kissen.
Auf einem viel zu hohen Kissen, weil der hat ja vier Fernseher im Schlafzimmer.
Mhm. Warum nochmal?
Weil der quasi 24/7 Fox News und andere Scheißkanäle guckt. Weil er immer wissen muss, was über ihn erzählt wird.
Ach, ein Prachtkerl. Ja. Durch und durch.
Ich frage mich ehrlich gesagt, wann der arbeitet.
Also, was arbeitet so ein Mensch eigentlich?
Der ist beratungsresistent. Das heißt, der umgibt sich nicht jeden Tag mit einem Raum voller Berater, die ihn in jede Richtung irgendwie unterrichten, was so läuft und was passiert, sondern der hat, wie ich aus sicherer Quelle weiß, sein erster Kontakt morgens ist so quasi zu seinem Vorzimmer.
Schon wieder da aus deiner Internetgruppe, da diese sichere Quelle.
Aus sicherer Quelle, dass der so einen Mitarbeiter hat, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, der aber nur dafür da ist, morgens früh die Medien zu durchforsten, um zu hören, was so geschossen wird. Auch alles, wo Trump drin vorkommt, wird gesammelt und das wird Trump dann in Kurzform erzählt, weil Trump kann nicht länger als 10 Sekunden zuhören.
Mhm. Okay, aber trotzdem, was arbeitet der denn?
Ja,
und also der sitzt doch nicht da und arbeitet irgendwas ab.
Nee, nicht wirklich. Also der wacht ja morgens auf und sagt sich, hey, was könnten wir heute machen? Der hat ja keine politischen Vorstellungen, keine Visionen.
Ja, aber der hat ja auch keine Aufgaben.
Der hat keine Aufgaben, also, außer...
Da fragt er nicht, hast du das und das erledigt? Oder?
Der überlegt sich irgendwelche, nicht Gesetze, der regiert ja nur per Edikt, also diese seine berühmten Unterschriftssessions. Mhm. Das sind dann so seine Anordnungen, seine Direktiven, die er unterschreibt. Und das sind Dinge, die er sich ausdenkt. Das sind Dinge, die seine Mitarbeiter sich ausdenken. Und dann, der weiß teilweise nicht, was er da unterschreibt. Ja, er hat ja auch schon Leute begnadigt, die er gar nicht kannte.
Aber dementsprechend ist doch die, nennen wir es mal Arbeit, die der da macht, ist ja, im Prinzip ist das von Termin zu Termin rennen und das machen, was andere Leute ihm unter die Nase halten.
Im Prinzip schon, ja.
Und dann wird er zu einer Entscheidung gefragt und dann darf der irgendwas entscheiden, obwohl er da überhaupt gar keine Ahnung von hat.
Genau, genau. Weil der hat ja noch nie ein Buch gelesen oder überhaupt irgendwas gelesen. Alles, was er weiß, hat er sich erzählen lassen, aber er hört nicht zu. Mhm. Also einer seiner Berater hat mal gesagt, der wollte ihm irgendwas sehr, sehr Wichtiges erklären auf einem Flug nach Europa. Trump hat ja seine eigene Kabine da in dem Riesenflieger und angeklopft, der Berater, und wollte ihm jetzt was ganz Wichtiges erklären und meinte, Trump hätte die ganze Zeit American Football angehabt, brüllend laut, und hätte irgendwie überhaupt nicht zugehört. Hat sich die ganze Zeit American Football angesehen, während der Berater ihm gerade die Weltsituation erklärt hat. Also der weiß nicht, wovon er redet.
Und da kannst du mal sehen, ne? Und das wird nicht hinterfragt. Nee. Und da wird nichts dran getan. Mhm. Also ich glaube, so ein Friedrich Merz, ne, könnte sich nicht erlauben,
nee,
den ganzen Tag das zu machen, worauf er Lust hat. Der macht den ganzen Tag...
Nee, und der ist... Also jeder deutsche Bundeskanzler, jeder Premierminister in Europa ist hervorragend informiert durch die Dienste und durch die Berater, und die wissen genau, mit wem sie reden, wenn die irgendwie ein Meeting haben und so. Also das ist eine ganz andere Kiste. Trump kommt einfach irgendwo hin und weiß teilweise gar nicht, mit wem er da redet. Da muss ich kurz vorher ins Ohr flüstern lassen, das ist der Premierminister von Italien oder so.
Man macht sich ein schönes Leben.
Genau. Viel Fox gucken. Am Wochenende ist er nur auf dem Golfplatz.
Hm. Ja. Schön. Nach einer harten Woche muss er noch mal Wochenende.
Braucht man auch.
Ja. Zum Thema, Trump hat noch nie ein Buch gelesen, ne? Hätte ich nur das Wissen.
Hey. Links rein, rechts raus. Aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
Hast du schon mal drüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben?
Ja.
Aha. Ich bin jetzt.
Ich wusste nur nicht, worüber.
Aber okay, aber du hast drüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben.
Ja.
Weil ich habe nämlich gelesen, dass statistisch gesehen jeder zweite Deutsche den Wunsch hat, ein Buch zu schreiben. Und ich habe das gelesen und dachte so, wä? Also es läge mir nichts ferner, weil ich wüsste nämlich auch einfach überhaupt gar nicht, worüber ich ein Buch schreiben sollte. Ach so, aber man hat erst den Wunsch und weiß, also das zählt dann schon.
Wahrscheinlich in dem Fall. Aber klar, ich meine, ich habe viel erlebt und könnte mir vorstellen, das alles mal aufzuschreiben. Wen es dann interessiert, ist noch eine andere Frage. Aber
naja, wir machen einen Laber-Podcast.
Laber-Podcast.
Also ja. Wen das interessiert.
Okay, das sind schon zwei, drei Leute. Eine kleine Auflage kriege ich vielleicht verkauft. Aber das ist wirklich extrem viel Arbeit, weil du musst eine ganze Menge nachrecherchieren, weil vieles so lange her ist. Also du willst ja keinen Scheiß schreiben, also musst du echt... Du brauchst ein Jahr dafür, irgendwie so eine Autobiografie zu schreiben.
Also. Ach, du willst direkt eine Biografie schreiben?
Ja, aber wen denn sonst?
Ja, man kann ja auch ein Sachbuch über Dinosaurier schreiben.
Ja, aber ich sehe viel besser aus als so ein Dinosaurier.
Ja, okay, verstehe. Nee, aber tatsächlich, ich habe es gelesen und fand es wahnsinnig abwegig. Aber
das haben wir schon... viele Leute erzählen, aber die sagen nie, ich würde gerne mal ein Buch schreiben, sondern die sagen alle, boah, ich habe so viel erlebt, ich müsste das alles mal aufschreiben.
Ja, okay.
Das sagen viele.
Ja, okay. Das habe ich auch schon mal so gesagt. Aber das ist natürlich bei weitem nicht ernst gemeint.
Aber ehrlich gesagt, wir beide zusammen kennen schon eine ganze Menge Leute, die eigentlich mal ein Buch schreiben sollten.
Ja, aber nicht jeden zweiten, den ich kenne. Bestimmt nicht.
Nee, das nicht.
Okay, aber dann, dann lasse ich das mal so stehen und dann glaube ich das. Also dem Statistischen Bundesamt wird man ja auch trauen können.
Ja, natürlich. Natürlich.
Also von daher.
Ich weiß nicht, ob das hier vom Statistischen Bundesamt kommt, aber ich habe mir mal die, es lief mir über den Weg, also ist jetzt nicht so, als würde ich sowas auch noch suchen im Internet.
Nein.
Die Prozentsätze der Einwohner von europäischen Ländern in den Hauptstädten, also quasi wie viel Prozent der Bevölkerung eines Landes in der Hauptstadt wohnt.
Ah.
Das ist quer durch Europa extrem unterschiedlich. Und man könnte glauben, dass, sagen wir mal, die kleinsten Länder, wir haben ja ein paar sehr kleine Länder, wie Malta zum Beispiel, da wohnen tatsächlich 82% der Leute in der Hauptstadt.
Mhm.
Dass das vielleicht an der Größe des Landes liegen könnte. Wenn es sehr klein ist, leben verhältnismäßig viele Leute in der Hauptstadt, weil nicht viel mehr als Hauptstadt vorhanden ist.
Mhm.
Aber das stimmt nicht ganz. Okay, Luxemburg auch 82%. Das sind die höchsten Prozentzahlen, Malta und Luxemburg.
Ich wusste bis vor kurzem überhaupt nicht, dass Luxemburg aus was anderem außer Luxemburg besteht.
Okay, wenn man hier in der Eifel wohnt, dann weiß man das schon.
Ich dachte, also ich war sogar schon da und ich dachte, das wäre einfach die Stadt und dann ist gut.
Das habe ich früher auch gedacht. Aber ne, Luxemburg ist tatsächlich größer, als man glaubt.
Ja.
Also ich meine, du bist in, sagen wir mal, einer halben Stunde bist quer durchgefahren. Aber das ist durchaus mehr als nur die Stadt. Der niedrigste Prozentsatz ist ausgerechnet die Schweiz. Das ist auch ein kleines Land. Da wohnen nur 5% der Einwohner in Bern.
Ich wollte gerade sagen, die Hauptstadt ist nämlich ja auch Bern und nicht Zürich, wie genau. Oft geglaubt wird.
Ja.
Und Bern ist echt klein.
Ja, Bern ist klein.
Schöne Stadt, aber sehr klein.
Mhm.
Deswegen, keine Ahnung, wie viele da wohnen, aber ich glaube nicht, dass Bern mehr als 150.000, 200.000 Einwohner hat.
Glaube ich auch nicht. Dann habe ich mal noch so ein paar Zahlen mitgebracht. Deutschland, was schätzt du?
Was hat Berlin? 4 Millionen?
3,5. Knapp 4 vielleicht.
Ja, so kann man ja ausrechnen. Also 5%.
Das sind 6.
Ja.
Frankreich und Großbritannien interessant, weil das sind die zwei größten Städte Europas.
Mhm.
Mit Abstand. Und da sind tatsächlich in Frankreich 19%, in Großbritannien 22%, in London. Was schätzt du in den Niederlanden?
8 oder 20 Einwohner es sind, weil das sind ja immer, sind das 8 oder 20 Millionen Gesamteinwohner?
Waren es nicht 15 oder so?
Ja, 20, ich meine, Amsterdam ist groß, aber auch nicht groß. Also,
eine Million vielleicht oder weniger?
Ich glaube weniger.
Weniger? Dann könnte das hinkommen mit den 14%.
14% ist Amsterdam.
Mhm.
Ja. Ach, das hast du die absoluten Zahlen hast du da jetzt nicht stehen.
Die absoluten Einwohnerzahlen?
Mhm.
Nee, hab ich nicht. Stand auch nicht in der Statistik.
Dann gucke ich für uns alle jetzt hier mal parallel nach. Amsterdam hat 933.000. Also bist du mit der Million, oder?
Knappe Million.
Ja, doch, knappe Million. Dann wären wir aber ja. Mit den Niederlanden haben wir uns ja dann beide schon wieder komplett vertan. Weil dann hat Niederlande hat nämlich, nee, 17,5. In Gänze.
17,5. Wird im Laufe der Zeit auch mehr. Ne? Ich meine, das, was man in der Schule mal gelernt hat oder so, ist nicht mehr aktuell.
Das hast du in der Schule gelernt?
Ja, weiß ich nicht mehr. Aber ich hatte immer in Erinnerung sowas wie 10 Millionen oder so.
Also ich würde ja sagen, solche Sachen, ne, so ein Wissen mit wie oder so eine Ahnung, wie viele Einwohner irgendwo sind, habe ich, sowas habe ich alles nicht aus der Schule. Sowas wurde mir in der Schule nicht beigebracht.
Ich weiß auch nicht, wo ich das her habe, aber.
Also ich hatte zum Beispiel nicht diese klassische Geografie. Hatte ich nicht. Sondern
ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, was im Geografieunterricht gemacht wurde.
Ja, wahrscheinlich genauso. Wahrscheinlich habt ihr da.
Ich meine, ich habe immer noch diesen Dirke-Weltatlas, in dem noch die DDR eingezeichnet ist. Die DDR hatte 16 Millionen Einwohner.
Siehst du, guck mal, sowas weißt du.
Ja.
Ja, da wissen wir jetzt auf jeden Fall Bescheid. Es hat nichts mit der Größe. Aber den Zusammenhang hätte ich jetzt auch erstmal aufgemacht. Umso kleiner, desto mehr
in der Hauptstadt. Nee, anscheinend nicht.
Aber was ist denn zum Beispiel mit dem Vatikanstadt?
Den habe ich gar nicht gesehen auf der Karte, ehrlich gesagt.
Weil der müsste doch, also da ist es doch so 100%, oder?
Ja. Der hat ja sonst kein Gelände, außer das, was den, also den Petersplatz und so ein paar Gebäude drumherum.
Ein Gelände hat er vielleicht außenrum. Nicht Gelände, sondern Geländer.
Gut. Kann es sein, dass der, Moment, die Schweiz war ja eingezeichnet, aber der Vatikan ist nicht EU, ne?
Nee, ich wüsste nicht.
Nee, aber die Türkei war auch eingezeichnet und so, also das hatte nichts mit EU zu tun.
Sag mal, jetzt sind wir hier schon so beim großen Schulwissen, ne? Ich habe dir heute was mitgebracht. Und wollte mal dein Wissen abfragen im Sinne von dem Wissen, was allen abgefragt wird, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben möchten. Ich spreche nämlich vom Einbürgerungstest. Der wird ja immer angepasst jährlich. Und da werden Kleinigkeiten natürlich immer geändert, weil sich Zahlen, genauso wie sowas, Zahlen immer ändern. Und ich finde es ganz schön... ich finde es ganz schön bescheuert, was da für Fragen abgefragt werden. Ich habe mal eine Auswahl von 7 Fragen habe ich mitgebracht.
Wenn ich die jetzt nicht beantworten kann oder nicht zu Genüge, werde ich ausgebürgert.
gut, dass du vorher fragst. Also es sind einige sehr einfache Fragen für mich dabei, für dich wahrscheinlich auch, aber für mich sind irgendwie aber auch so einige schwere Fragen dabei, die ich also echt gemein finde, das als Kriterium zu sagen, wenn du das nicht weißt, wirst du kein Deutscher.
Ja, ich bin gespannt.
Also, fangen wir mal direkt an. Fand ich jetzt auch, ja, mal gucken, was du sagst. Also, die Bundesrepublik ist ein Gründungsmitglied, A, der NATO, B, der UN, C, der EU oder D, des Warschauer Pakts.
Des Warschauer Pakts. Also, es kann ja nur NATO oder EU sein. Das ist schwierig.
Oder? Also.
Ja.
Also klar, die beiden konnte man ausschließen, aber also.
Also ich hätte gesagt, dass Deutschland Gründungsmitglied der NATO und der EU ist.
Nee.
Wenn das nicht so ist, dann der EU.
Bleibt dann nur noch, ne? Also stimmt, wenn man jetzt so herangeht. Bleibt dann eigentlich nur noch eben. Mhm. Ja, vollkommen richtig. Und jetzt das kann man auch herleiten. Welche Städte haben die größten jüdischen Gemeinden in Deutschland? Berlin und München, Hamburg und Essen, Nürnberg und Stuttgart oder Worms und Speyer?
Worms und Speyer. alleine von den Einwohnerzahlen her, wenn der Prozentanteil der jüdischen Bevölkerung deutschlandweit ungefähr gleich wäre, könnten es nur Berlin und München sein. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Berlin die größte jüdische Gemeinde hat. Insofern würde ich zu Berlin und München tendieren.
Auch wieder vollkommen korrekt. Jetzt kommt ein Brett, wie ich finde. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur dumm. Was versteht man unter dem Wort Freizügigkeit in Deutschland?
A, FKK.
A, den eigenen Wohnort aussuchen. B, seinen Beruf wechseln. C, sich für eine andere Religion entscheiden. Oder D, sich in der Öffentlichkeit bewegen.
Das Erste. Die freie Wahl des Wohnorts.
Woher weißt du das?
Ja. Ich habe eben aufgepasst im Staatsbürger. Kunde unter.
Also da hätte ich super zielgerichtet daneben getippt, mit sich in der Öffentlichkeit bewegen. Dass man überall. Nee,
es gibt tatsächlich ein Grundrecht in Deutschland, dass man seinen Wohnort frei wählen darf.
Wo darf man das denn nicht? Wo man sich frei bewegen darf?
Ich weiß es nicht, aber es ist jedenfalls ein wichtiger Punkt im deutschen Grundgesetz.
Okay. Es wäre kein deutscher Einbürgerungstest, wenn nicht auch eine Frage über Hitler drin wäre. Komm, die ist einfach.
In welcher? Wer hat die besten Autobahnen gebaut? A.
Ja, aber es ist halt, also ein deutscher Test, ohne Hitler, Entschuldigung, man kann so ein Test.
Ja, natürlich.
Dann ist er ja nichts wert. Und das weiß man auch. In welchem Jahr wurde Hitler Reichskanzler? Komm, ich sag dir die Lösung gar nicht vor. Oder soll ich sie dir? Dann sage ich sie dir.
Ja,
nee, ich sag's dir nicht.
Ich habe eine ziemlich genaue Ahnung, aber sag mal, was jetzt zur Auswahl steht.
1923, 1927, 1933, 1936.
Okay, kann nur 33 sein. Ich wusste nicht genau, ob Ende 32 oder Anfang 33.
Nee, ist 33. Welcher
Punkt? Kann das sein? 29. Januar 1933?
Das weiß ich nicht. Steht da nicht.
Das wäre mein Geburtstag gewesen. Ich kann mich noch dunkel dran erinnern.
Damals als ja. Welcher Politiker steht für die Ostverträge? A. Helmut Kohl, B. Willy Brandt, C. Michael Gorbatschow, D. Ludwig Erhard.
Unser Willi.
Ja, korrekt. Also bis jetzt bist du ziemlich deutsch hier. Der 27. Januar ist in Deutschland ein offizieller Gedenktag. Woran erinnert dieser Tag?
Oh, vielleicht die Machtübernahme Adolf Hitlers?
A. Ende des Zweiten Weltkriegs. B. Verabschiedung des Grundgesetzes. C. Wiedervereinigung Deutschlands. D. Die Opfer des Nationalsozialismus.
Opfer des Nationalsozialismus.
Ja, das ist Tag der Befreiung von Auschwitz. Mhm. Und ja, ist Tag der Befreiung, ne? Mhm.
So. 2 Tage vor der Machtübernahme Adolf Hitlers.
Nur ein paar Jahre später.
Mhm.
So, letzte Frage für dich, um zu gucken, ob du in der Eifel bleiben darfst. Wie viele Mitgliedstaaten hat die EU heute?
Das ist eine echt gemeine Frage.
21, 23, 25, 27.
27.
Ja, damit herzlichen Glückwunsch. Hier ist dein Personalausweis wieder.
Danke. Ich brauche eh einen neuen.
Also, jetzt, wo ich habe das ja auch nur im Stillen gerade aufgeschrieben. Wenn man da laut drüber spricht und ausschließt, dann kommt man schon auf die Antworten.
Ja,
ne?
Ja.
Aber ohne die Antwortmöglichkeiten sind das schon harte Fragen, ne?
Mhm.
Finde ich. Also ohne Multiple Choice dahinter. Und ganz ehrlich, Multiple Choice bedeutet ja für die, die das nur auswendig lernen, ein reines auswendig lernen. Das heißt, man sieht das und sieht das dann im Test wieder und dann kann man das antickern. Mhm. Das Wissen darüber, warum das ist, also was macht einen das zum Deutschen, beziehungsweise Recht in Deutschland zu bleiben?
Ja.
Was soll das?
Ich meine, jemand, der aus Sambia einwandert und sich um einen deutschen Pass bemüht, der hat wahrscheinlich noch nie von Willy Brandt gehört.
Ja, und macht das, also ich finde, sich ja mit einem Land beschäftigen, in dem man leben will, auf jeden Fall.
Ja.
Und das war ja so ein bisschen die Idee dahinter, dass die Leute sich damit beschäftigen müssen.
Mhm.
Aber mit so einem Schultest hier, ne?
Ja. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, lebensfähig in Deutschland zu sein.
Überhaupt gar nicht. Nee, das meine ich. Also da müsste man, find ich, total nochmal ran. Ich habe jetzt auch keinen super Gegenvorschlag, wie man daran könnte. Aber es gibt heute mit irgendwelchen Sozialmedien oder so, da gibt es bestimmt total geile Wege, wie man Menschen... Ja. Deutschland näher bringen kann. Und
man muss den Leuten, glaube ich, die Demokratie näher bringen. Was in Deutschland erlaubt ist im Gegensatz zu anderen Ländern und wozu man auch verpflichtet ist.
Sowas.
Ja. Ja.
So ein Deutschkurs, aber nicht auf Sprache, sondern auf.
Genau. Mhm.
Richtig. Anstatt so bescheuerte Fragen.
Das ist Blödsinn.
Naja, auf jeden Fall gibt es da noch sehr, sehr viel mehr bescheuerte Fragen und wirklich Grundgesetzabfragen. So, ist ja alles in Ordnung, aber ich kann ja nicht eine Frage aus dem Grundgesetz stellen, in der Hoffnung, dass die Leute sich dann mit dem Grundgesetz beschäftigen.
Na, eben. Schwachsinn. Wie viele Fragen muss man denn beantworten in so einem Test?
Habe ich nicht ganz rausgefunden. Dieses Büchlein ist nicht aus Gründen nicht öffentlich einsehbar, sondern das kannst du dir nur irgendwo abholen. Als Druckversion. Es ist halt Deutschland. Okay, ja.
Ist noch nicht digitalisiert.
Ist mit Sicherheit digitalisiert, ist aber die haben nicht alle Rechte.
Achso.
Das ist bestimmt ein Rechteproblem in Deutschland.
Ja, klar.
Irgendwas mit Datenschutz und Rechten.
Datenschutz.
Ach, heute ist aber hier, heute ist fast wie Schule. Vor kurzem abgedreht. Ja, ne? Schultag.
Hier warte, kannst du noch was lernen.
Ich guck mal eben gerade durch, ob wir hier, habe ich hier noch was zum Lernen heute? Ja, komm, wir bleiben beim Zeitgeschichtlichen.
Der Tipp der Woche.
Komm mal, den ich nämlich heute mitgebracht habe, ist eine Fernsehserie, die ich, oder nicht eine Fernsehserie, eine Serie, eine Kurzserie, die ich jetzt ganz aktuell kürzlich gesehen habe. Und zwar ein Achtteiler über, nicht über, aber um den Untergang der Estonia 1994. Wer sich nicht mehr erinnert, September 94 ging eine Autofähre in der Ostsee unter.
Ja.
Und die Serie, die damit wirbt von den Machern von Tschernobyl, also von dieser Tschernobyl-Serie, die ich auch damit schon sehr, sehr gut fand. Und die haben diesen Achtteiler Estonia jetzt gemacht. Und es geht gar nicht um den Unfall an sich, sondern eher um die Folgen, die daraus entstanden sind, in ganz vielen kleinen Episodengeschichten. Nämlich, weil es gab ja internationale Beteiligung, weil, keine Ahnung, dieses Bugtor, was maßgeblich zum Untergang beigetragen hat, war ein deutsches Fabrikat. Da waren andere deutsche Fabrikate und überhaupt aus der ganzen EU gab es Bauteile, die da verbaut waren. Das heißt, es waren viele internationale Interessen dran, das jetzt aufzuklären oder eben auch nicht ganz so aufzuklären. Dann gibt es natürlich persönliche Geschichten, die da dranhängen, Vorwürfe an Sicherheits- und Rettungskräfte, diese Interviews, die dann mit denen geführt wurden und wirklich sehr, sehr interessant gemacht jetzt, guck mal, gute 30 Jahre später, über 30 Jahre später.
Interessant.
Und wirklich sehr, sehr cool erzählt, weil eben nicht, ne, also du siehst nicht viel aus dieser Untergangsnacht, weil darum geht es am Ende auch überhaupt gar nicht.
Ja. Interessant. Interessiert mich selber.
Ja, kann man mal gucken.
Ich habe ich noch nie gemacht, aber ich habe mal ein Instagram der Woche mitgebracht.
Oh. Von den Ghost Sozialmedien.
Ja.
bald reden wir auch Jugendsprache. Jetzt,
ja, klar.
Jetzt, wo wir hier wieder auf der Schulbank sitzen und heute so einen Lernpodcast heute haben.
ist auch gar nicht cringe. Das ist das Insta von Owen Katz, ein Engländer. Ich glaube, der ist auch irgendwie Musikproduzent oder so. Der macht andauernd so kurze Instagram-Filmchen, wo er oft alte Musik anhört und voll ausrastet und das so geil findet. Boah, hör dir das an, ist das geil? Glaubst du nicht? Und dann singt er mit und tanzt mit und so. Und das ist immer wieder saugeile Musik. Und dann
wer? Von wem?
Owen Katz.
Wer ist das denn?
So heißt der Typ.
Ach, der ist jetzt nicht für sich bekannt, sondern der ist einfach.
Also über Insta hauptsächlich. Ich habe den sonst noch nie irgendwo gesehen. Oder?
Bist du da von deiner Internetgruppe aus Versehen mal lang gesurft oder was?
Mann, ich bin ja nicht ausschließlich in meiner Spezialgruppe. Nee, ist extrem witzig und auch super emotional, wie der mit der Musik abgeht und so.
Okay. Und das ist dann so ein Reaction-Video, nennt man das, ne?
Ja, würde ich sagen, genau.
Also sprich, Reaction-Videos sind so Videos, wie Leute sich irgendwas angucken oder in dem Fall sich irgendwas anhören. Genau.
Ja, entweder sitzt der am Tisch oder manchmal steht er vor dem Mikro und hört sich irgendwelche Sachen an und tanzt und rum und so. Immer gute Musik.
Aber was hat das jetzt, ich frage mich bei solchen Sachen immer, was hat das jetzt für dich für Mehrwert, das zu sehen, dass der sich das anhört?
Weil es einfach sehr witzig ist.
Also es ist unterhaltsam, ihm zuzuhören. Es ist
unterhaltsam, okay.
Und hört man die Musik da auch?
Ja.
Und kannst du mir da mal sagen, wie das rechtlich ist?
Das wüsste ich auch gerne.
Musikverwertungsrechtlich.
Ja, wenn so einer wie Rick Beato, von dem wir auch schon mal gesprochen haben, so ein Musikguru auf YouTube, wenn der andauernd Probleme hat mit Songs, die er dann nicht spielen darf.
Ja, es ist ja, das ist insgesamt ist das ein Problem, was auch nicht wirklich zu lösen ist, weil Instagram, bleiben wir jetzt mal bei dem sozialen Medium Instagram, ist ja ein vom Meta-Unternehmen, also ein amerikanisches Unternehmen. Und wenn du da jetzt ein Video hochlädst, wo du selber Musik drunter legst, dann ist die Chance hoch, dass du in Europa oder in Deutschland rechtliche Probleme damit bekommst.
Ja. Aber was ist, jetzt, wenn du die Musik aus einem Abspielgerät, sagen wir CD-Player im Hintergrund?
Ja. Das ist vollkommen egal.
Ja?
Ja, das ist vollkommen egal. Es gibt sogar die Möglichkeit bei Instagram anhand von einer mächtig großen Musiklibrary, die unter dem Video dann automatisch was auszusuchen.
Ja.
Aus dieser Instagram-Library. Da sieht das schon wieder anders aus, weil die Amerikaner, wenn die da was machen, die haben das gleiche Problem mit sich, mit dieser Verwertung. Allerdings, alles, was in dieser Instagram-Library ist, dürfen die benutzen.
Ist lizenziert, genau.
Ist in den USA lizenziert. Das Ding ist, in Europa ist das auch verfügbar. Du kannst das auswählen und unter dein Video legen. Ist aber nicht lizenziert und du hast im Prinzip genau die gleichen Probleme, wie wenn es einfach so in Anführungsstrichen klauen würdest und benutzen würdest. Aber dir bleibt im Prinzip gar keine andere Möglichkeit, weil es gibt auch keine Möglichkeit in Deutschland, sowas zu lizenzieren.
Ja.
Also ich spreche da aus eigener Erfahrung, wenn wir mit der Firma solche Sachen machen. Wenn du ganz sicher sein willst, musst du GEMA-freies Zeug benutzen. Ist nur schlecht, wenn du über alte Songs reden willst.
Genau.
Ohne, dass man die hört. Ja. Also.
Nee, ich kann es dir nicht sagen, warum der das darf oder ob der bisher nur nicht erwischt worden ist. Aber der hat hohe, Viewer-Raten. Insofern, also das wäre schon mal aufgefallen, wenn das nicht okay wäre.
Weiß ich nicht. Manchmal wirklich weiß ich das nicht. Ob das manchmal nur nicht auffällt oder durch irgendein Raster fällt oder weil die GEMA dann sagt, um was sollen wir uns denn noch kümmern?
Ja, genau. Dazu habe ich übrigens noch eine kleine News-Geschichte. Die GEMA hat nämlich gegen OpenAI geklagt.
Aha.
Und hat das Gerichtsverfahren zunächst mal gewonnen. Es ging darum.
OpenAI ist ChatGPT, ne?
ChatGPT, genau. Es ging darum, dass also ChatGPT, wenn das Modell Songtexte ausgibt, die Teile existierender Texte enthalten, was vorgekommen ist, dann müssen Lizenzgebühren entrichtet werden.
Ab wie vielen Worten? Worten.
Das war ziemlich unklar in der Beschreibung. Also es sind teilweise Texte von Grönemeyer, ich weiß nicht von wem noch, sind ausgegeben worden. Und die ChatGPT, das Modell ist auch damit trainiert worden.
Bei Grönemeyer reicht übrigens schon ein Wort.
Männer!
Da ist ja oft eine Zeile ein Wort.
Genau. Ja, und OpenAI hatte argumentiert, dass der ChatGPT-Nutzer der Hersteller dieser Wortausgabe ist, dieser Textausgabe ist und damit verantwortlich. Aber der Richter hat anders entschieden und das Ganze geht in Berufung und wird wahrscheinlich vor dem Europäischen Gerichtshof landen. Also es ist relativ wegweisend für die Verwendung von existierenden Kunstwerken sozusagen durch die KI.
Ja, weil man darf ja immer nicht vergessen, KI ist ja keine KI, sondern ist ja nur eine intelligente Mischmaschine von genau, Sachen, die es
schon Mischmaschine. Gibt. Ja.
Also ne, genau wie bei Videoerstellung, Fotoerstellung ist es ja im Prinzip nur ein Zusammengesuche, zusammengepuzzelt aus Sachen, die im Internet schon da sind. Weswegen
genau.
Es ja auch so die Theorien gibt, dass KI in Zukunft sehr viel dümmer wird, weil ja so eine Art KI-Inzest entsteht.
Was ja nachweislich jetzt schon der Fall ist. Ja. Was man ja fast selber beobachten kann.
Ja, aber das ist ja interessant, dass da jetzt mal auch aber genau diese rechte Fragen. Ne? Und das seit Jahren. Ich meine, wann haben wir angefangen über KI hier im Podcast zu reden? Das ist ja jetzt auch schon zwei, drei Jahre locker. Mhm. Und wie oft da diese rechte Frage schon bei uns im Kopf war, wo was wie lizenziert werden darf und nicht. Und jetzt, jetzt kommen erst die ersten Gerichtsverfahren.
Genau, und ausgerechnet in Europa, wo natürlich, wie soll ich sagen, wo etwas strenger und genauer hingeguckt wird bei solchen Sachen, Urheberrechtsfragen und so. Mhm. Aber ich denke mal, dass also die USA hat ja auch sowas wie die GEMA und ich denke, die werden da bestimmt nachziehen.
Ja, finde ich nicht schlecht, wenn das mal alles. Alles ein bisschen deutsch in die Regeln und Bahnen kommt. Kann man auch im Einbürgerungstest dann mit integrieren.
Deutscher Datenschutz für alle.
Guck mal, das ist doch eine perfekte Überleitung.
Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Was hören wir denn heute?
Nach 50 Jahren Neuauflage des Paul McCartney, nicht Paul McCartney, sondern Wings Albums, Band on the Run. Mhm. Und da habe ich den Song Band on the Run mitgebracht.
Okay, von wann ist er?
75. Aufgenommen in Lagos, Nigeria. In einem kleinen EMI-Studio. Mitten in dem Chaos von Lagos und dann in London gemischt und ist wahrscheinlich das beste 70er-Album von Paul.
Aber wieso, wo ist das Studio?
Lagos, Nigeria.
Wieso hat man da, ich habe noch nie EMI gehört, das heißt, das ist nicht EMI?
In Deutschland hat man immer EMI gesagt. Ja, das EMI-Studio für Deutschland war in Köln.
Ja.
Genau.
Die,
aber man hat anderswo die heißt das EMI.
Ah, ja. Okay.
Und die hatten überall so auf der Welt so Studios, so kleine Dinger. Mhm. Also in Afrika haben sie dann eben World Music aufgenommen und was weiß ich irgendwie. Und da gab es dann in Lagos so ein kleines Studio mit einer 8-Spur-Maschine, da haben die das aufgenommen.
Ja, das ist ja interessant. Und das ist jetzt remastered worden?
Das ist remastered geworden und natürlich in einem wunderhübschen Vinyl-Pack mit unheimlich viel Bildmaterial und so aufbereitet worden und so. Aber man kann den Song auch einfach streamen.
Ja.
Ist gut, ist so ein 70er Epos, so mit verschiedenen Teilen und so ein bisschen anspruchsvoller als die übliche 2 Minuten 59 Single.
Okay, ich habe was super Anspruchsloses mitgebracht. Aha. Ich bin nicht mal wieder über einen Titel gestolpert, der nicht bei uns auf der Liste ist. Und manchmal wundere ich mich ja, welche doch Welthits
noch nicht auf der Liste
sind. Noch nicht auf der Liste sind, die aber absolut in unserem Beuteschema nämlich sind.
Aha.
Und da habe ich nämlich von 1979 vom 6. Studioalbum von Supertramp den Albumtitel Breakfast in America
sehr gut
mitgebracht. Haben wir nicht sehr auf der Liste. Und man muss dazu sagen, eigentlich hätte man den das vor 2,5 Monaten bringen müssen. Was haben wir jetzt da, November? Weil Frontmann Rick Davis ist gestorben Anfang September.
Ja, ja. Aber da hattest du doch einen anderen Supertramp-Song noch nicht.
Hatten wir das.
Also wir haben den Tod nicht verschlafen.
Bin ich mir nicht sicher.
Nicht? Ich meine ja. Ich habe mir nämlich absichtlich keinen Supertramp-Song ausgesucht, weil ich mir ziemlich sicher war, dass du einen hätten sollen würdest.
Gut, aber Breakfast in America ist definitiv nicht das gewesen.
Gut, dann haben wir keinen doppelt.
Und da habe ich nämlich auch noch mir die Alben nochmal angeguckt, weil ich so erstaunt war über das 6. Studioalbum.
Ja.
1975 schon, aber weil ich dachte, die wären so ab da in die 80er rein bekannt gewesen. Aber da vorher gab es einfach schon 5 Alben, von, mit denen nicht so viel los war.
Ja, das war, also die hatten keine Hits. Ne? Irgendwie die, das war so Jazzrock oder Progrock oder irgendwie sowas. Und dann haben die erst so mit den 5., 6. Album kam der Weltruhm mit den Hits.
Ja, und da hat sich anscheinend wohl auch erst dieser, konnte ich jetzt nicht verifizieren, aber dieser typische Supertramp-Sound
mit dem Wurlitzer-Piano.
Wurlitzer, so. Genau, ja.
Mhm. Genau.
Dann befestigt. Ja, haben wir heute wieder die 70er Jahre vertreten.
Ja, immer gut, immer gut.
Ja, jetzt ist die Frage.
Jetzt ist die Frage.
Jetzt ist die Frage, ob wir noch
schön. Also ich würde es machen.
Ja? Aber
ich würde es machen.
Aber es weiß niemand so genau.
Niemand weiß genau, was Magnete sind.
Nee, ich bin nämlich dran mit 3 Fragen. Und ich hätte Fragen an den Koch mitgebracht.
Ja, ich würde es machen.
Ja, dann lass es uns machen.
Kommen wir zur Rubrik Weiß er es nicht oder weiß er es doch? Frag den Eifelkoch.
Das ist eine Frage, die haben wir aus verschiedenen Blickrichtungen bestimmt schon mal beleuchtet oder du hast versucht zu beantworten. Aber ich hatte kürzlich, habe ich was gekocht und war furchtbar enttäuscht, weil nämlich eins nicht aufgetreten ist. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber das hatte überhaupt keine Breite im Geschmack. Mhm. Das war total schmal und dünn. Weißt du, also.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Also, wenn so. Manchmal kocht man noch Sachen, ohne großartig zwischendurch abzuschmecken, weil man eigentlich genau weiß, wie es schmeckt.
Genau.
Und dann probiert man irgendwann mal und sagt, ja, genau so. Mhm. Und das habe ich probiert und dachte so, wä? Und da ist überhaupt nichts passiert. Es gab überhaupt keine Verbindung der Lebensmittel. Es gab gar nicht diese Geschmackskomposition, die man üblicherweise beim Kochen ja herstellt. Mhm. Hat nicht stattgefunden. Und dann habe ich, klar, das Erste, was du machst, ist mit ein bisschen Salz versuchen nachzuhelfen.
Ja.
So, ne, Klassiker. Aber dann wurde es einfach nur, dann war es einfach dünn und salzig. So. Ich habe einfach immer mehr Sachen hinzugefügt, die es dann auch waren, aber es ist nicht zum Ganzen geworden. So, keine Ahnung, so Mononatriumglutamate aus irgendwelchen Pülverchen und so simulieren einem das ja auf.
Ja.
Aber wenn es von vornherein nicht da ist, kriegst du auch nicht mehr rein, ne?
Ja, ja. Schwierig.
Oder um jetzt musikalisch zu sprechen, so, das Essen hatte total viel Höhen, aber keine Mitten.
Und war Mono.
Ja, und war Mono. So, wie kriegt man das breit?
Was war das denn?
Also, pass auf, genau, es war in Anführungsstrichen das Chili con Carne.
Ja.
Ich sage es extra in Anführungsstrichen, weil es ist natürlich nicht so ein über Stunden gekochtes südamerikanisches Rezept, sondern mein normales Standardrezept, was aus Dosen besteht.
Mhm.
Und aber auch mit der Standard-Gewürzzusammenstellung und allem. Und da war,
ja.
Ich habe nichts großartig anderes gemacht.
Also das Hack angebraten?
Ja.
vielleicht nicht lang genug, also keine Röststoffe erzeugt?
Es kann sein. Also, ja, klar, also sowas, so Rostaromen sind natürlich schon mal von Grund auf breit, ne? Um jetzt in dem Endgame Bild zu bleiben.
Genau, vor allem dann in Verbindung mit Salz.
Also, weißt du, da ist Dose Kidneybohnen, Dose Mais, Hackfleisch angebraten, Zwiebeln mit angebraten, Knoblauch, süße Paprika, scharfes Paprika. Ich mache immer einen ordentlichen Löffel Curry mit rein. Mhm. Chili, immer diese kleinen, diese kleinen getrockneten, wie heißen die?
Bird's Eye.
Mhm. Bird's Eye, die einfach so ein bisschen reinbrüllen, zwei, drei Stück, je nach Größe. Und ja, ich mache da immer noch als Flüssigkeit, also gehackte Tomaten und als Flüssigkeitsding mache ich immer ein bisschen Gemüsebrühe.
Ja.
Da ein bisschen Mononatriumglutamat dafür sein.
Natürlich.
Ne? So. Und da muss ich im Prinzip nicht abschmecken.
So. Eigentlich nicht, nee. Was kann denn anders gewesen sein? Also was immer was bringt, ist, wenn du mit roten Paprika arbeitest, die anzuschmoren, bevor du Wasser hinzufügst. Also quasi ein bisschen Wasser rauszukochen und Süße aus den Paprika hervorzubringen.
Paprika war jetzt gar nicht drin.
Hattest du nicht was von roter Paprika gesagt?
Pulver.
Achso, Pulver, alles klar.
Also
Süße. Paprika-Gewürz.
Ja, genau.
Okay, ja, dann nehme ich das zurück. Ja, dann fehlt direkt schon mal sowas wie Süße. Mhm. Irgendeine Art von Süße.
Die Süße aus dem Mais zum Beispiel, die wasche ich immer raus, indem ich den Mais
abwasche. Das ist aber auch natürlich Stärkewasser. Ne? Ich meine, das verwässert nur alles.
Ja, und das wird zu süß, ganz ehrlich.
Ja. Ja, was immer was bringt, also wie gesagt, wenn du mit roten Paprika arbeitest, so ein bisschen die Süße aus den Paprika herauszubringen. Mhm. Oder aber am Ende in Italien wird oft noch ein Teelöffel Zucker in die Bolognese-Soße gekippt, um quasi der Säure der Tomaten ein bisschen Breite, also ein bisschen Süße entgegenzustellen.
Ach so, du meinst bei der Paprika Süße rauskochen im Sinne von, dass man das Süße entsteht, nicht das Süße weggeht.
Dass das Süße entsteht, genau. Und in die Komplettmischung übergeht.
Aber will man denn, dass so ein Essen süß wird?
In gewissen Grenzen ist Zucker ein Geschmacksverstärker. Mhm. Also nur so, dass der Teil der Zunge, der für süß zuständig ist, überhaupt irgendwas
zu tun hat, ne?
Zu verarbeiten hat.
Ja, das ist natürlich, so entsteht vielleicht das Breite.
Das Gefühl von Breite, genau.
Ja, oder Tiefe oder irgendwie sowas, ne? Also dieses.
Ja, Tiefe ist teilweise, Tiefe entsteht durch so richtige Umami-Sachen, durch Knoblauch, durch Tomaten, durch Fleischfond und solche Sachen. Mhm. Breite ist, wenn du sämtliche Sinne auf der Zunge so irgendwie ansprichst. Aber
tatsächlich könnte das jetzt so ein bisschen gerade die Erklärung sein, weil es war so ein bisschen so, als hätte man mir nicht sowas auf die Zunge gelegt, sondern als hätte nur so drei Punkte. Als hätte man so ein Stativ auf die Zunge gestellt, wo nur drei so Punkte beleuchtet waren.
Mhm. Und wenn du dir so Packungen mit Fertigfraß anguckst, da ist immer unheimlich viel Zucker drin.
Ja.
Einfach weil es ist, sagen wir mal, nicht erwünscht, dass da allzu viele Chemikalien drin sind, die irgendwie Bums machen. Und deswegen ist da relativ viel Zucker drin. Mhm. Früher waren einfach mehr Chemikalien drin und MSG und solche Sachen. Aber heute ist da eigentlich ist immer noch Scheiße drin, aber plus zusätzlich noch ein bisschen Zucker, damit das irgendwie Spaß macht.
Okay, das heißt als Tipp, so ein bisschen zu gucken, welche Zungenkomponenten fehlen noch.
Genau. Manchmal, wenn ich so eine letzte Woche Kürbiscremesuppe abgeschmeckt habe, manchmal fehlt mir ein bisschen Säure. Und dann ist die Frage, welche Säure? Essig ist die falsche Säure. Zitronen, ein bisschen Zitronensaft da rein, bringt so ein bisschen Frische da rein. Mhm. Oder aber, wenn du statt Sahne Crème fraîche nimmst. Crème fraîche ist ja auch leicht angesäuert. Das bringt auch irgendwie ein bisschen Breite in die Suppe.
Okay. Ja, das ist ein guter Tipp. Mhm. Dann kommen wir wahrscheinlich weiter hier. Habe ich mir nur letztens die Frage gestellt, weil du meinst, das gibt es in der Form nicht, aber würde oder wie funktioniert ein Lieferdienst in der Eifel? Oder würde ein Lieferdienst, den man aufbaut, in der Eifel funktionieren und wie müsste man den aufbauen, damit der funktioniert? Weil in der Stadt, ganz ehrlich, machst du auch, funktioniert.
Es gibt so ein paar Pizza-Lieferdienste hier. Oder, keine Ahnung, so die übliche Dönerbude plus Pizza. Ja,
stimmt, Pizza, China, Burger, Reisgerichte. Genau.
Und es gibt Lieferdienste, die je nach Entfernung einen Mindestumsatz vorgeben. Also sagen wir mal, Dörfer im Umkreis von 10 Kilometern gratis, Dörfer im Umkreis von bis 20 Kilometern, keine Ahnung, Mindestumsatz von 50 Euro oder irgendwas. Weil du hast hier einfach viel zu fahren.
Also du brauchst einen effektiven Fahrer, ne?
Du brauchst einen effektiven Fahrer. Muss sich das natürlich auch lohnen. Ne? Ich meine, wenn du für, keine Ahnung, zwei Döner irgendwie insgesamt hin und zurück 40 Kilometer fahren musst, dann kannst du das mit dem Gewinn knicken.
Also das heißt, du müsstest im Bestfall einen Lieferdienst aufmachen, wo du in einem kleinen Einzugsgebiet so viele Leute abgreifst, um eben nicht weit zu fahren.
Genau. Und das geht eben leider wieder nur in einer größeren Stadt.
Weil einfach die Einwohnerdichte zu gering ist, ne?
Genau, ja.
Ja, gut. Dann hat sich die Frage im Prinzip erledigt, weil da war, also das, stimmt, diese unfassbaren Strecken, die habe ich mir überhaupt nicht. Ich dachte, das Problem ist die Einwohnerdichte, aber es sind einfach die Entfernungen. Ne?
Das sind die Entfernungen, du verbrätst nämlich viel Sprit und der Fahrer ist auch noch verdammt lange weg.
Ja, genau.
Also bräuchtest du eigentlich zwei Fahrer, um jeden Anruf irgendwie, sagen wir mal, innerhalb von einer Viertelstunde verarbeiten zu können, aber dann lohnt sich das noch viel weniger.
Ja, das stimmt. Also lieber zu Fuß in Freistaat Eifel gehen.
Zu Fuß in Freistaat Eifel gehen oder selber fahren, wenn man sich irgendwo eine Pizza holen will.
Ach, das gibt's dann, ist dann schon besser? Also
kannst du machen. Also du kannst telefonisch bestellen und abholen. Mhm. Das ist hier üblich. Okay.
Hörst du das?
Ja, irgendwas macht dir seltsame Geräusche.
Jetzt ist es weg. Hm?
Hast du Hunger? Nein.
Gut, letzte Frage. Habe ich nämlich letztens irgendwo gehört, die Frage, in irgendeiner Sendung, aber da war nämlich die Aufgabe, koche wer oder was du bist. Was würdest du kochen? Also da war es die Aufgabe, koche wer oder was du bist. Und das mussten die dann machen. Und die Aufgabe stelle ich dir jetzt mal.
Koche, was du bist.
Oder wer du bist.
Wer du bist.
Kann man natürlich jetzt so oder so interpretieren, die Frage.
Ja, ich überlege, wie ich meinen Charakter in einem Gericht irgendwie darstellen würde, aber das
die, ist die so Frage einfach. Ist, ob man das, ob du das nicht vielleicht schon tust.
Das ist eine sehr gute Antwort. Ja, ich meine, zu einem Teil versuche ich natürlich auch, das zu kochen, was meinem Publikum gefällt. Insofern ist das nicht hundertprozentig ich, aber sagen wir mal 75-prozentig.
Du bist aber ja ein inhabergeführtes Restaurant.
Klar.
Also das heißt, von den Gerichten über die Deko bis, also bis hinten bis zur Ausgangstür, ist ja alles tendenziell
ich.
So, mhm. wie du das machen ja. würdest. Mhm.
Also ich würde jetzt kein Gericht anführen dafür, aber sagen wir regionale Produkte und egal wo ich wäre, wenn ich in Südafrika wäre, würde ich da auch mit regionalen Produkten kochen und mich eben an das Zeug, was du da kaufen kannst, anpassen innerhalb kürzester Zeit und würde eben das kochen, was mir gefällt, nur eben mit Springbock und nicht mit Kaninchen.
Also. Ja, aber das ist eine sehr, sehr schöne Antwort. Also weil das ist ja genauso das, was ja auch der Subclaim von dem Laden war zumindest, ja. oder ist immer noch?
Immer noch.
Mhm. Immer noch. Also mit dem guten regionalen.
Ja, genau. Mhm. Ja, so würde ich das sagen.
Komm, letzte kleine schnelle Frage, die habe ich hier noch stehen, weil die muss ich alle paar Monate mal stellen. Aktuelles Lieblingsgericht?
Also mich kriegst du immer mit einem indischen Curry.
Echt? Mhm. So, aber so selbst zusammengeklüppelt, so das indische Curry, was man so selbst zusammenklüppelt.
Auch gerne in einem indischen Restaurant, wenn die wissen, was ich tue. Mhm. Also, kann ich dreimal am Tag essen.
So mit Reis einfach? Ist das ein, ja. gelb, so ein gelbes Curry?
Egal. Es gibt Curries mit auf Tomatenbasis mit Joghurt, es gibt Curries mit Kokos, es gibt Curries, mhm. die mit Cashew-Pulver angedickt wird. Und so. Das ist alles geil, ist alles gut.
Ah, das ist krass, viele aber Gewürze. Weil die Tendenz hast du ja im Freistaat gar nicht, ne?
Gar nicht.
So Richtung irgendwelche, sagen wir mal so, deutsche Curries zu machen oder so.
Nee.
Ah, interessant.
Das sind die anderen 25%. Also das, was ich privat gerne esse, was aber nicht dazu passt zum Restaurant.
Ja, der lokale Reis ist halt auch super schwierig zu bekommen.
Ja.
Der Eifeler Reis.
Die Reispatties, in denen auch die Forellen gezüchtet werden.
Ja. Gut, damit mache ich den Sack hier zu.
Jo. Wieder nahmen wir ihn ran. Drei Fragen an den Fernsehmann.
Nee, stimmt gar nicht. War voll der falsche Abbinder. Aber egal. Lass mal.
Egal.
Lass mal einfach genauso stehen. Darf. Ich habe eine Idee für den heutigen Folgennamen.
Ja. Ich hatte auch einen, der ist mir aber wieder entfallen.
Ja, den hast du aber eben ja so schön nochmal gesagt. Da hatte ich ihn aber schon aufgeschrieben, nämlich niemand weiß, was Magnete sind.
Ja.
Also es weiß ja wirklich niemand, deswegen.
Nee, eben, genau.
Und das lockt so ein bisschen heute auch in diese Edukationsfolge rein, dass man hier heute auch noch was mitnimmt. Ja, genau. Oder auch nicht.
Also, gefährliches Halbwissen.
Ja, das darf dann jeder für sich selbst entscheiden, finde ich.
Oh, gefährliches Halbwissen.
Oder was? Auch schon lange nicht mehr. Aber in diesem Sinne freue ich mich jo. Und war eine sehr lustige, gute Stunde. Mhm. Ich putze mir jetzt mal die Nase, winke in die Kamera, freue mich auf nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Und die letzten Worte gehen wie immer an Erik. Tschüss.
Ja, ich will nicht allzu viel verraten. Es könnte sein, dass wir uns nächste Woche quasi Angesicht zu Angesicht ansehen. Nee, was wollte ich sagen? Es ist ja. Niemand weiß genau, was Magnete sind. Madet Jod, schwenkte Hut.